Ich würde bitte gerne eine Eigenheit verbieten, die sich im Sportjournalismus immer wieder Bahn bricht. Es geht um Tiermetaphern und vor allem um Metaphern aus der Jagd sozusagen. Die Löwen jagen die Zebras und zerfleischen sie am Ende. Die Adler, keine Ahnung, ziehen die Fohlen durch die Lüfte. Auch ein schiefes Bild. Also ihr seht schon, solche Tiermetaphern im Sport führen zu wenig und sie sind auch einfach abgedroschen. Deswegen das bitte einfach sparsam verwenden. Die sind nicht unbedingt Ausweis von großer Kreativität, wenn man ehrlich ist. Ich nehme mich da selber nicht raus. Ich war auch einige Zeit Sportjournalist, von dem her, ja, auch Asche auf mein Haupt. In diesem Fall bemühen wir die Metapher ein letztes Mal, damit es einer gemacht hat. Wir machen die letzten, die Löwen reißen die Zebras im eigenen Käfig. 3:1 gewinnt 60 zu Hause. Beim Debüt von Markus Kaczynski als Trainer gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer, auch dessen Ausrufezeichen. Ich muss heute leider alleine drüber sprechen, tue es aber trotzdem gerne.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Aus den drei Namen im Intro wird nur einer. Ich bin übrig geblieben. Das hat ausnahmsweise keine terminlichen Gründe, sondern technische. Wir waren eigentlich verabredet für Montagabend zur Aufnahme, waren Gewehr bei Fuß und dann mussten wir feststellen, dass unser Aufnahmetool gerade streikt. Ein größerer Ausfall. Grüße an Riverside, also kein Wald- und Wiesenanbieter, sondern eigentlich einer der größten in der Podcast-Szene. Großer Ausfall am Montagabend. Das führte dazu, dass wir unseren Termin canceln mussten und ja auf Dienstag ausweichen. Problem, Dienstag, keiner Zeit außer ich und auch ich zwischen Tür und Angel gerade oder zwischen Sport und Dusche. Ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchspodcast ist. Ich halte die Fahne hoch des Giesinger Bergfests, aber natürlich machen wir die Folge wieder ein bisschen interaktiv. Wir haben Hörereinsendungen bekommen und natürlich auch kurze Happen von Flo und Anja zu bestimmten Themen. Ja, ich glaube, über das Spiel brauchen wir gar nicht so viel Worte verlieren. Die Erleichterung war groß am Giesinger Berg vor natürlich ausverkauftem Haus. Markus Kaczynski als neuer Löwentrainer in seine Amtszeit gestartet und das sehr erfolgreich. 3:1 gewonnen, ein, ja, glaube ich, von vielen nicht erwarteter Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Duisburg, dem man durchaus das Selbstvertrauen angemerkt hat, aber die Löwen haben gelernt aus den ja, sehr deutlichen Misserfolgen der letzten Wochen und haben schon eine zumindest minimale Handschrift von Markus Kaczynski erkennen lassen. Nämlich sich auf die Basics zu konzentrieren, Dinge nicht zu zerdenken, sondern einfach einen Fußball zu spielen, jeden Zweikampf anzunehmen, als wäre es der letzte und eben nicht immer wieder ins offene Messer eines sehr offensiv agierenden Gegners zu laufen. Das hat wunderbar funktioniert über weite Strecken, finde ich. Es war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch dazu sagen. Gerade Duisburg vor dem 2:1 durch Sigurd Haugen, Doppeltorschütze, kommen wir gleich noch dazu. Duisburg war am Drücker, muss man so sagen. Und Duisburg war drauf und dran, hier möglicherweise sogar als Sieger vom Platz zu gehen. Aber 60 hat erwachsen verteidigt, auch dessen Unterschied im Vergleich zu den letzten Wochen, hat reif agiert und hat dann einfach die Chancen, die sich geboten haben, genutzt. Und das darauf kommt es an. Und man kann da erstmal, wenn man den ungeschlagenen Tabellenführer eben geschlagen hat, dann kann man da erstmal wenig aussetzen. Das würde ich hiermit auch nicht tun, wenngleich natürlich man nicht leugnen kann, dass da gerade offensiv es schon auch noch Defizite gibt, gerade was das Tempo angeht. Und wir wollen jetzt hier gar nicht in allzu große Euphorie verfallen. Deswegen holen wir mal einen Hörer rein, der genau in diese Richtung hin argumentiert. Der Andi.
So, servus ans Bergfest Team. Ja, Andi da. Ich war gestern auch im Stadion und muss sagen, mei, 3 Punkte sind 3 Punkte und irgendwie klar geht man dann mit einem schönen Gefühl aus dem Stadion. Aber mit so ein bisschen Abstand, muss ich schon sagen, war gerechter Krampf. War nicht schön anzusehen. Lichtblicke waren jetzt der Schifferl, denen natürlich, überragender Typ, ey. Und ja, und der Lippmann hat mir auch ganz gut gefallen mit so seinen paar Tempoläufen. Ist ein paar Mal durchgekommen und ich meine, für so einen jungen Kerl, das war echt ordentlich. Genau, aber ansonsten, mei, klar, Haugen hat die 2 Tore gemacht. Und der Einsatz, mei, der ist immer da. Ja, also meistens. Aber im Großen und Ganzen ist einfach alles viel zu viel auf Glück und auf Zufall aufgebaut. Lange Bälle nach vorne, dann ja, hoffentlich ist da jemand so ungefähr. Und meine Meinung ist mein Hot Take, Niederlechner und Volland oder zumindest einen von beiden raus. Und dann kann man die von der Bank bringen. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn die 2 ausgewechselt sind oder einer von beiden, dass es dann flüssiger läuft. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mit einem Philipp oder vor allem mit einem Hopsch als Wandspieler da vorne, der dann auch so die Luftduelle für sich entscheiden kann. Weil das ist beim Volland und beim Niederlechner nicht gegeben. Die gewinnen keinen Kopfball. Ja, das sind so meine Gedanken zum Spiel. Genau. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und genau, dann Mannheim hoffentlich wieder 3 Punkte, gell? Einmal Löwe, immer Löwe.
Sag einmal.
Jetzt habe ich den Spieß einfach mal umgedreht. Nachdem ich das Intro als Regisseur und Moderator in Personalunion vergessen habe, gibt es halt als Outro. Ja, danke Andi für deine Sprachnachricht, die ja sehr deutlich ist und wo viel Wahres drinsteckt, auch aus meiner Sicht. Das Tempodefizit der Löwen, das wird uns, glaube ich, schon noch ein bisschen begleiten, denn was das Umschaltspiel angeht, da ist einfach... Da fehlt so ein bisschen dieser Punch, die schnellen Spieler, die da à la Kuzuki Abiyama wie in der letzten Saison auch mal eben Tiefe und Tempo ins Spiel bringen. Und ich gehe da schon mit. Ich habe das ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Volland und Niederlechner, ein bisschen fremdeln sie noch mit der dritten Liga, wobei ich bei Flo Niederlechner ein bisschen Abstriche machen würde, weil der sich einfach über den Kampf reinarbeitet. Also da war, glaube ich, sein Trikot in der ersten Halbzeit rasend verschmiert von oben bis unten, der beste Arbeitsnachweis, den er liefern konnte. Also er wirft sich da in alles rein, arbeitet nach hinten, holt sich die Bälle ab. Also da ist er schon sehr bemüht, einfach seine Rolle zu finden. Bei Kevin Volland, auch der bemüht, auch der haut sich voll rein, aber der fremdelt noch ein bisschen mehr mit der dritten Liga, weil der einfach die Stärken, die er hat, die Übersicht, den Blick für die Tiefe im Spiel, für die Pässe, für die tödlichen Pässe, die kann er gerade noch nicht so ausspielen, weil ihm die Gegner natürlich auch auf den Füßen stehen und weil die Gegner 60 sehr früh anpressen, weil sie hier offenbar eine Schwachstelle vermuten oder entdeckt haben in den letzten Wochen. Und das führt natürlich dazu, dass du in Verbindung mit dem fehlenden Tempo im Umschaltspiel einfach einen Kevin Volland nicht so wirklich ins Spiel integriert bekommst. Und das sehe ich schon so wie Andi, dass man einfach da möglicherweise auch mal David Philipp dauerhaft den Vorzug geben sollte, der halt, ja, wie er sagt, einfach, wenn er kommt, schon Schwung reinbringt. Nicht immer, muss man auch sagen, hat auch nicht so gute Spiele gehabt in dieser Saison, aber in Summe, finde ich, hat er sich den Startelf-Einsatz verdient. Und bei Patrick Hopsch sowieso, also ich glaube, dass sich der langsam so zum Mr. 60 auch wandelt, weil er, egal wann er kommt, egal wie er kommt, seine Leistung bringt, sich reinhaut, auch am Sonntag wieder das 2:1 vorbereitet hat mit Körpereinsatz, mit der Schnelligkeit auch im Kopf, diesen Ball dann durchzustecken. Klar, Hagen hat ein bisschen Glück dann im Abschluss, aber den Ball musst du halt erstmal dahin bekommen. Und da haben sowohl Hopsch als auch Philipp einfach mehr Aktien gesammelt in den letzten Wochen im Vergleich zu Volland und Niederlechner. Da gehe ich voll mit. Was die Gesamtanalyse des Spiels angeht, ja, bin ich auch dabei. Also es war kein schönes Spiel, ja. Aber das, glaube ich, kann auch nicht der Anspruch sein gegen den MSV Duisburg. Da ging es jetzt wirklich darum, sich zu stabilisieren. Im besten Fall hat man vor dem Spiel gesagt, einen Punkt vielleicht mitzunehmen. Am Ende gewinnst du es. Auch nicht unverdient, finde ich. Du hast natürlich das Glück, dass Thomas Dähne da beim Stand von 2-1 den Ball da von der Linie kratzt. Eine wirklich eine Wahnsinnsparade aus kurzer Distanz. Ich glaube, der Abschluss kam aus 3-4 Metern oder so. Und er kratzt ihn da von der Linie, also sensationelle Parade. Und da kann man sich echt bei Thomas Dähne bedanken, dem ich das auch sehr, sehr gönne, weil der sich eigentlich bisher gar nicht so auszeichnen konnte. Immer solide Leistungen gebracht. Ich war ein bisschen kritisch, was seine Spieleröffnung angeht, habe ich auch schon ein paar Mal durchklingen lassen. Aber im 16er eigentlich völlig fehlerfrei bisher. Und deswegen, korrigiert mich vielleicht, hat er einen Fehler gemacht, aber ich habe jetzt keinen präsent zumindest. Und deswegen finde ich schon jetzt auch schön, dass er sich mal als der Matchwinner auch feiern lassen kann, neben Sigurd Haugen. Sigurd Haugen übrigens in der Kicker-Elf des Tages, wenig überraschend. Und Sean Dulic, was ich ein bisschen überraschend finde, wenn man sich den Vergleich der Innenverteidiger anschaut. Simon Foote auch wieder, ja, der hat ehrlich gesagt nichts in der Kicker-Elf des Tages verloren gehabt. Der war beim Ausgleich auf verlorenen Posten, beziehungsweise auf falschen Posten. Aber Raphael Schifferl finde ich bemerkenswert. Der hat sich da jetzt in Abwesenheit von Jesper Verlaat so ein bisschen zum heimlichen Abwehrchef gemausert und macht das echt sehr stark und hält den Laden so ein bisschen zusammen. Sean Dulic auch wieder gut gewesen, aber ich fand Raphael Schifferl fast noch besser und bemerkenswert. Also der hätte für mich eher die Platzierung in der Kicker-Elf des Tages verdient gehabt. Aber sei es drum. 3-1 gewonnen, die Löwen haben 4 Punkte nach oben, also Platz 3, 4 Punkte nach unten auf den Abstiegsrelegationsplatz. Es ist soweit erstmal alles wieder im Lot, wobei der Weg natürlich noch weit ist. Und jetzt kommen zwei Spiele gegen Mannheim und Cottbus, ja, wo du die Saison in eine oder in die eine oder in die andere Richtung lenken kannst. Ganz klar. Cottbus stark gestartet in die Saison. Mannheim jetzt auch wieder gewonnen. Also es knüppelt sich da alles in der dritten Liga. Bis auf Duisburg mit dem ersten Dämpfer jetzt ist da keiner gerade übermächtig. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie die beiden Spiele so laufen werden. Wir haben noch eine zweite Hörermeinung gehört, bevor wir dann auch Flo und Anja mal zu Wort kommen lassen, zu etwas spielentfernteren Themen, sage ich jetzt mal. Holen wir doch kurz den Tobi noch rein, der hat uns auch eine Sprachnachricht zugeschickt.
Sag einmal.
Servus, Giesinger Bergfest. Also ich muss sagen, das Spiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg war wirklich nicht schlecht. Nur sollten wir jetzt nicht wieder alle in Euphorie verfallen und gleich wieder an den Aufstieg denken. Wir sollten uns jetzt erst einmal konzentrieren bis zur Winterpause. Kein Spiel mehr zu verlieren, beziehungsweise ja, dass wir den Anschluss nicht nach vorne behalten. Und in der Winterpause sollte man vielleicht den ein oder anderen vielleicht Mittelfeldspieler noch holen. Und dass man dann im Frühjahr, wenn die Saison oder nach der Winterpause wieder losgeht, dass man dann vorne angreifen und dass wir endlich unser langersehntes Ziel schaffen, den Aufstieg in die zweite Liga. Ich muss sagen, vielleicht haben wir einen richtigen Fang jetzt gemacht mit dem Kaczynski. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao und servus. Tobi 1860 aus der Oberpfalz.
Liebe Grüße aus der Oberpfalz in die Oberpfalz. Ja, Tobi, finde ich auch einen interessanten Beitrag, jetzt das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen nach dem einen Sieg, ist natürlich gewagt, aber natürlich wird das auch über lange Sicht das Ziel bleiben, auch wenn der Auftakt in die Saison nicht allzu gut war. Nicht in Euphorie verfallen, gutes Stichwort, aber was ich auch interessant finde, nachzurüsten in der Winterpause, ja, möglicherweise ist natürlich die Frage immer, was das Budget ergibt. Und du hast ja auch, und das hat Clemens Lippmann gezeigt jetzt durch seinen Startelf-Einsatz in der Jugend, ein paar die da nach oben drängen zu den Profis. Und Lippmann hat das echt stark gemacht. Das hat ja auch Andi vorher schon angesprochen. Der hat da echt Tempo reingebracht und auch immer wieder sich was getraut. Ich glaube auch, dass das Markus Kaczynski entweder im Vorfeld oder im Nachhinein gesagt hat, der im klassischen Kölner Deutsch, so der scheißt sich nichts. Das kann man so unterstreichen. Also da ist einer da, den du auch reinwerfen kannst in die Startelf. Und deswegen mal schauen, ob sich da nicht sogar vereinsintern was auftut. Und Kaczynski auch deswegen ein guter Fang, weil er eben die Jugend im Blick hat. Und übrigens auch da, kurzer Fakt, Kauzinski, der erste Trainer seit Michael Köllner, der sein Auftaktspiel gewinnt, auch schon eine Zeit her. Und man hat gemerkt, auch im Verlauf des Spiels, dass er schon ein paar Stellschrauben gefunden hat, an denen man drehen muss. Denn er hat das ja im Post-Match-Interview dann bei Magenta Sport gut zusammengefasst, der gesagt hat, na, die letzten Wochen waren wir halt einfach ein bisschen zu verkopft und wir haben durch diesen Negativstrudel uns immer mehr Gedanken gemacht über Dinge, über die man sich im Fußball am besten keine Gedanken macht. Und das hat Kauzinski, glaube ich, so ein bisschen gelöst, so diese mentalen Blockaden. Und ja, da ist man auf einem guten Weg. Es ist ein sehr kleines Hoffnungslicht jetzt, muss man auch sagen. Wie gesagt, da war das Spiel auch zu unspektakulär dafür, dass man jetzt die Trendwende ableiten könnte daraus. Aber wie gesagt, die Basics waren da und auch so dieses, ja, etwas dann in den entscheidenden Momenten nicht zu verkopfen. Das fand ich wirklich gut und mir gefällt Markus Kauzinski allgemein, weil er diesem unruhigen Löwenumfeld sehr nüchtern und sachlich entgegentritt und eine absolute Ruhe ausstrahlt, auch wenn er mit Duisburgs Trainer Hirsch da mal aneinander geraten ist in der Coaching-Zone, aber insgesamt einer, der einfach, ja, vielleicht im Vergleich zu Patrick Löckner eher das Väterliche ausstrahlt als das Brüderliche. Und ich glaube, dass diese Mannschaft das braucht, jemanden, ich meine, wie man Fußball spielt, wissen die selber. Und dann geht es wahrscheinlich eher darum, so diese Soft Skills quasi anzupacken als Trainer. Und da ist Markus Kauzinski, glaube ich, ein guter. Das würde ich mir nach einem Spiel auch schon zu behaupten trauen. Jetzt haben wir die 90 Minuten, glaube ich, ausführlich und ausreichend besprochen. Es gab auch noch im Stadion was drumherum für reichlich Aufsehen und Gesprächsstoff gesorgt hat, nämlich das, was vor diesem Spiel oder in den ersten Minuten dieses Spiels passiert ist auf den Rängen. Eine sensationelle Choreo in der Westkurve habe ich so auch noch nicht gesehen. Also das war schon oberstes Regal, muss man echt sagen. Was die aktive Fanszene da auf die Beine gestellt hat. Also höchsten Respekt. Das hat richtig, richtig geil ausgeschaut. Und das hat natürlich auch Flo gesehen. Der hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht.
Durchschnaufen. Das ist, glaube ich, die Überschrift, die am besten passt zu dem 3-1-Sieg von 60 am vergangenen Wochenende gegen den MSV Duisburg. Und durchschnaufen mussten, glaube ich, auch nach der Anfangsphase so die ein oder anderen Zuschauer in der Westkurve. Denn da hat es ja ordentlich gedampft im Rahmen der Choreografie, wo ich jetzt einfach mal sagen muss, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesehen habe oder ob es überhaupt schon mal gegeben hat, dass so viele Blockfahnen über die gesamte Westkurve hochgezogen worden sind. Normalerweise, wenn es eine Blockfahne gibt, dann ist es ja in der Mitte und unter der Anzeigetafel. Diesmal ja über die gesamte Westkurve. Das war für mich tatsächlich eine der geilsten Chores überhaupt. Und da ziehe ich einfach mal vor der aktiven Fanszene den Hut. Alle Hüte, alle Kappen, die ich noch irgendwo daheim habe. Richtig, richtig cool. Und wie aufwendig das ist. Das hat ja einen, ja, ich sag mal, einen Aushang im Stadion aufgezeigt. Da war eine Kostenübersicht aufgeschlüsselt. Und insgesamt hat halt diese unfassbare Choreografie mit den Blockfahnen, mit dem Spruchband, mit der Rauchentwicklung 19.800 Euro gekostet. Das ist irrsinnig. Und kleiner Fun Fact, es ist ja alles genau aufgeschlüsselt. Also Blockfahnen waren 9.200 Euro, die Ponchos 7.350, die Folienbanner 540, Textilfarbe 770, Klettverschluss 350, Klebebänder 200, Fäden 165 und Malerutensilien 375. Und dann gibt es noch den Unterpunkt Sonstiges. Da, glaube ich, ist einiges noch drin, vielleicht Versandkosten, aber natürlich, und das ist natürlich clever, dass es nicht detailliert aufgeführt wurde, die Pyrotechnik, / die Rauchtöpfe, die sind natürlich da wahrscheinlich auch inkludiert. Ich kann nur sagen, unfassbar geil, dass dieses Bild, das 60 da am späten Sonntagnachmittag auch auf den Rängen da in die Welt gesendet hat, in die Fußballwelt, das war richtig, richtig stark. Also mehr als an alle, die da mitgeholfen haben. Und sportlich, ja, auch da durchschnaufen. Aber was das am Sonntag wert war, glaube ich, wir sind uns alle einig, ein bisschen mehr muss schon okay. Und deswegen, es darf nur der Anfang gewesen sein.
Ja, die Kostenaufstellung hat wahrscheinlich jeder gesehen mittlerweile. Also fast 20.000 Euro für diese Choreo ist schon, ist mal gut auch, das abstrahiert zu bekommen, was da tatsächlich an Kosten entsteht. Und ich finde auch das Geld für die Rauchtöpfe sinnvoll investiert, muss ich an dieser Stelle sagen, weil diese Choreo hat gezeigt, wie geil Pyrotechnik sein kann, wenn sie mit Maß und Ziel abgebrannt wird und wenn dahinter ein Plan steckt, wie es dann am Ende ausschauen soll. Und das war einfach farblich abgestimmt, das war zeitlich abgestimmt und da kann man aus meiner Sicht nichts Schlechtes dran finden. Das hat wunderbar ausgeschaut. Der Wind ist natürlich auch richtig gegangen, dass das quasi über die Westkurve nach hinten weggezogen ist. Sensationell, also von vorn bis hinten eine echt geile Choreo und da ja, kann man auch in Zukunft dann immer nur dafür appellieren, wenn man aus der Weste rausgeht, mal einen Fünfer auszupacken und den dann in die Kassen zu werfen am Ausgang. Weil ja, wenn da jeder aus der Westkurve einen Fünfer reinwirft, dann sind die 20.000 Euro fast schon zusammen. Und ich glaube, das kann es jedem wert sein. Hat richtig geil ausgeschaut und ja, sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit außerhalb des Stadions. Also ich habe sehr viele Bilder davon gesehen, auch in den sozialen Medien. Und ja, also jederzeit wieder bitte. Hat wirklich, also wie Flo schon sagt, eine der besten Choreos, glaube ich, die wir im Grünwalder Stadion seit langem, wenn nicht sogar ja, in der Geschichte gesehen haben. Ich glaube, wir können sportlich schon mal ein bisschen vorausschauen. Der nächste Spieltag steht ja schon vor der Tür. Die Löwen gastieren am Samstag um 14 Uhr beim SV Waldhof Mannheim. Die haben am Freitagabend in Aue gewonnen, auch nicht so ganz einfach. Stehen auf Platz, ich muss kurz schauen, auf Platz 10, einen Punkt besser als die Löwen auf Platz 12. Also es wird ein, zumindest was das angeht, ein Duell auf Augenhöhe. Alles Weitere zum bevorstehenden Duell beim Waldhof sagt euch Flo an dieser Stelle. Wenn ich das Intro finde unter all den Intros, die wir mittlerweile haben. Hier ist es.
Rübergluckt.
Am kommenden Samstagnachmittag gastiert 60 München beim SV Waldhof Mannheim im Karl-Benz-Stadion. Und das ist das Duell der zwei Teams mit der längsten Drittliga-Zugehörigkeit. 60 spielt das achte Jahr in der dritten Liga, der SV Waldhof Mannheim das siebte Jahr. Und es gibt nur noch ein weiteres Team in dieser Liga, das ebenso lang dabei ist wie der Waldhof. Das ist Viktoria Köln. Vor der Saison 12 Abgänge und 11 Neuzugänge. Und den ersten größeren Wechsel gab es dann schon nach zwei Spieltagen auf der Trainerbank. Daniel Glawoga musste gehen. Seither ist Luc Holz der verantwortliche Cheftrainer. Er hatte ja zuvor die Nationalmannschaft von Luxemburg trainiert und mittlerweile die Quadratestätte auch ein wenig stabilisiert. Drei der letzten vier Spiele hat der Waldhof gewonnen bei 12-7 Toren. 60 gegen Mannheim, das Spiel von zwei ambitionierten Clubs, möchte ich sagen. Das Duell gab es schon 54 Mal in der Vergangenheit bei 26 Löwensiegen, 11 Remis und 17 Niederlagen und erzielten 98-73 Toren. Bemerkenswert, vier der letzten fünf Duelle gingen an 60 bei 11-2 Treffern. Das darf gerne so weitergehen. Und was auch auffällt, in den letzten 17 Duellen zwischen den Löwen und dem Waldhof gab es nur einmal einen Sieg mit einem Torunterschied. Ansonsten ist das immer deutlicher ausgefallen oder es gab eben ein Remis. Stichwort Waldhof, da wollen wir doch einen kleinen Funfact reinschmeißen oder eine kleine Geschichte. Man hat, glaube ich, schon oftmals den Spitznamen Barackler gehört, doch woher kommt das eigentlich? Vielleicht fragt sich das der ein oder andere schon länger und hat aber nie nachgehakt. Jetzt klären wir mal auf. Der Name Barackler geht ein bisschen zurück auf die Benz-Baracken, die sogenannten Benz-Baracken im Stadtteil Waldhof. Die wurden zwischen 1921 und 1930 als Notwohnungssiedlung für Sozialhilfeempfänger gebaut und haben sich dann zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Und warum heißen sie Benz-Baracken? Die Erklärung ist ganz einfach. Sie sind relativ nahe zum Daimlerwerk von Mannheim entstanden.
Ja, Barackler, schön und recht, aber ich bin jetzt über die Quadratestätte gestoßen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Immer mal wieder was Neues gelernt. Die Quadratestätte. Das wohnt in der Schnüdelstraße auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen, also so kuriose Synonyme für Vereine, erinnert mich auch wieder an meine Regionalsportzeit. Der TSV Ampfing, die Schweppermänner, auch das ist mir in Erinnerung geblieben. Also da gibt es ein paar so kuriose Synonyme. Quadrate statt. Okay. Ja, Flo hat alles gesagt zum bevorstehenden Duell. Bevor wir jetzt noch auf zwei kleinere Sachen blicken, kurz noch der Blick auf den Spieltag, der Vollständigkeit halber. Freitag geht's los, 19 Uhr. SVW in Wiesbaden empfängt die Alemannia aus Aachen. Dann wohl mit neuem Trainer oder Interimstrainer. Da hat der Mann mit dem klangvollsten Namen der dritten Liga, Benedetto Muzzicato, leider seinen Stuhl räumen müssen. Aachen sehr tief in der Krise, ist Tabellen 18. mit nur 10 Punkten. Samstag, wie gesagt, Waldhof und 60 um 14 Uhr gegeneinander. Dann noch parallel der FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken, Energie Cottbus gegen den TSV Havelse, Jan Regensburg gegen den VfB Stuttgart 2, der SC Verl empfängt den SSV Ulm um 16.30 Uhr. Schweinfurt hat den VfL Osnabrück zu Gast und am Sonntag noch drei Spiele, 13.30 Uhr Hoffenheim 2 gegen Aue, 16.30 Uhr Viktoria Köln gegen Hansa Rostock und 19.30 Uhr, oh, ein Revier-Derby, Duisburg gegen Essen. Das wird interessant und stimmungsvoll. So viel zum Sportlichen bzw. zum Fußballerischen, denn der Spieltag stand ja, zumindest in München, im Zeichen einer, ja, noch, ja, doch einer etwas größeren Sache als der dritten Liga, nämlich Olympia. Es steht ja im Raum oder zumindest in der Diskussion, ob sich München für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 bewerben soll, für die Sommerspiele wohlgemerkt. Und ja, da steht am Sonntag eine wichtige Weichenstellung an, ein Bürgerentscheid in München. Der Sportreferent der Stadt München, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, sorry, ich google ihn gleich noch, während ihr Anjas Nachricht dazu hört, die hat sich mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dieser Olympia-Bewerbung und zum Bürgerentscheid. Hören wir einfach mal rein, dann gibt's noch weiteres.
Hello, hello. Leider sitzen wir heute nicht zusammen, aber dennoch will ich ja natürlich was beitragen. Und weit ist es nicht mehr weg, die Abstimmung für die Olympischen Spiele. Ich habe meinen Zettel natürlich schon lange eingeschmissen, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass ich solche Abstimmungen verpasse. Weil ich finde schon, dass man da als Bürger sein Kreuz setzen sollte und es nicht verfallen lassen sollte. Ja. Eigentlich ist es bei mir eigentlich ziemlich klar, für was ich da stimme, weil ich finde, Olympia ist eine Sache, die tut der Stadt gut. Wir wissen es von den alten Olympischen Spielen, was uns das gebracht hat, damals im Olympiapark in München, MVG, öffentlicher Nahverkehr, dazu neue Wohnungen und Co. Da geht schon einiges voran, da werden viele Gelder auch locker gemacht. Ich glaube natürlich auch, dass es allgemein für die Stadt gut sein kann, heißt auch vielleicht bei Thematiken wie dem Grünwalder Stadion oder so, dass man da vielleicht auch vorankommt, weil man poliert ja auch eine ganze Stadt auf. Das darf man immer nicht vergessen. Und wer weiß, welche Chancen sich noch durch Olympia ergeben, auch bei der Debatte Stadion und Co. Es gibt ja viele Sportarten, die irgendwie ein Dach über dem Kopf brauchen. Also da ist, glaube ich, jedes Stadion gefragt. Und wir haben ja Gott sei Dank sehr viele, die man ein bisschen aufmauscheln kann. Und ich glaube, das ist doch ein adäquater Grund, mit dem man im Hinterkopf vielleicht auch ein bisschen spielen kann, ob da was von Olympia dann auf 60er abfällt oder es irgendwie eine neue, andere Bleibe für die Löwen gibt. Natürlich steht es in den Sternen. Natürlich wird sich da niemand so recht in die Karten schauen lassen. Aber Olympische Spiele sind eine Chance, dass was ausgebaut wird. Und das darf man eigentlich immer nicht vergessen. Auch wenn es fußballerisch für die Fußballer vielleicht nicht das Größte ist, ist es aber für die U21-Spieler sonderlich attraktiv. Also kann es natürlich auch sein, dass da viele Teams beheimatet werden auf Giesings Höhen und ja, vielleicht erstrahlt es ja dadurch auch in neuem Glanz. Also kann man sein Häkchen, glaube ich, schon bei Ja machen. Auch weil Olympia einfach eine richtig geile Veranstaltung ist und der Stadt gut tut mit dem Flair, das es da gibt. Also ich war in Paris dabei, durfte dabei sein und ich möchte keinen Moment missen, den ich dort vor Ort war. Und ich wünsche mir das in meiner Heimatstadt erleben zu dürfen.
Ja, die Anja ist ja die einzige Olympionikin an diesem Stammtisch, muss man so sagen. War letztes Jahr in Paris und hat da sehr intensiv die Olympischen Spiele erlebt. Bin ich fast ein bisschen neidisch. Olympische Spiele in München wäre natürlich, also auch ich bin da klar dafür, ich bin kein Münchner, deswegen darf ich nicht abstimmen. Aber wenn ich abstimmen dürfte, würde ich ganz klar für Ja stimmen, denn klar, Olympische Spiele stehen in der Kritik, auch mit den Austragungsorten, die sie in den letzten 20 Jahren jetzt mittlerweile fast gegeben hat. Da gab es auch einige nicht so glorreiche Olympische Spiele, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Und aus diesem Gesichtspunkt muss man sagen, naja, irgendwo werden Olympische Spiele stattfinden, auch in Zukunft. Wieso machen wir es dann nicht selber sozusagen und mit einem nachhaltigen Ansatz und mit dem Ansatz, bestehende Sportstätten zu modernisieren und tüchtig zu machen für Olympia. Und weil wir ja ein Löwen-Podcast sind, auch darum geht es ja, das Grünwalder Stadion, es wäre natürlich in der Theorie sehr charmant, quasi das Stadion zu modernisieren, mit auf lange Sicht dann Olympia-Bezug, aber es wird natürlich auch den Löwen zugutekommen, in welcher Form dann auch immer. Sportreferent der Stadt München ist übrigens Florian Kraus, der war ja im Magenta Sport-Interview in der Halbzeit, der hat sich da jetzt nicht so besonders weit aus dem Fenster gelehnt, aber das Grünwalder Stadion, so viel ist klar, wird so für Rugby-Veranstaltungen ins Visier genommen. Wenn es dann zu einer Bewerbung kommt, muss sich München ja auch deutschlandintern noch durchsetzen. Deswegen, ja, es wäre eine Chance fürs Grünwalder und damit auch für 60 und deswegen, und nicht nur deswegen, sollte man, glaube ich, schon Olympia unterstützen, weil das für die ganze Region, auch für den berühmten Speckgürtel Münchens und für die umliegenden Städte einfach ein großes Ding wäre und ein großer Zugewinn, der wahrscheinlich weit über die Olympischen Spiele hinausstrahlen wird. Zweiter, etwas kleinerer Punkt, den ich abseits des Fußballfeldes noch ansprechen möchte, ist auch der Grund übrigens, warum Flo heute nicht am Tisch sitzt. Der ist nämlich gerade bei der Premiere einer Serie, einer Doku-Serie, die der Bayerische Rundfunk über den TSV 1860 München gedreht hat, mit dem etwas fragwürdigen Titel Rise and Fall of TSV 1860 of TSV 1860. Ich weiß nicht, ob es da ein deutscher Titel nicht vielleicht auch getan hätte, da bin ich jetzt ein bisschen konservativ. Verkauft sie natürlich gut, Rise and Fall. Es ist vor allem Fall gewesen, muss man auch sagen, die letzten 20 Jahre, aber auch davon wird diese Doku-Serie erzählen. Ich lese euch kurz den Teaser vor. Lieben, leiden, jubeln, verzweifeln, wieder auferstehen. Die Doku-Reihe Rise and Fall erzählt die Geschichte großer Traditionsvereine im Fußball und wie Aufstieg und Fall ganze Regionen bewegt. Und die erste Staffel, der Auftakt, dreht sich eben um die Münchner Löwen vom Durchmarsch in die Bundesliga bis zum dramatischen Abstieg und so weiter und so fort. Also da gibt's, wissen wir alle selber, viel zu erzählen über die Löwen. Wird bestimmt interessant und sehenswert. 5 Teile hat die Serie und sie erscheint am 25. Oktober in der ARD-Mediathek und läuft ab 2. November dann um 23.05 Uhr jeweils im BR-Fernsehen, also auch im Free-TV oder im linearen TV wird es das zu sehen geben. Ich bin durch, sage ich ganz ehrlich, sowohl was den Podcast angeht, als auch allgemein. Deswegen biege ich jetzt mal höchstpersönlich auf die Zielgerade ein, ganz alleine leider. Die Löwen bzw. Markus Kaczynski startet mit einem Kau-Effekt, nicht mit einem Wow-Effekt, sondern mit einem Kau-Effekt gegen Duisburg in seiner Amtszeit als Löwentrainer, die hoffentlich etwas länger dauern wird als die der letzten Trainer. In diesem Sinne, ja, wir schauen aufs Wochenende, wir freuen uns aufs Wochenende mit dem Sieg im Rücken, freuen uns möglicherweise auf 3 Punkte in Mannheim und all das, was dann in den nächsten Wochen noch kommt. Mir bleibt nur zu sagen, ja, bleibt uns gewogen, bewertet uns, bleibt uns treu und bleibt vor allem eins, lebenslang, weiß-blau. Bis bald, servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.